Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat und demnächst auch noch etwas öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Künelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Margarete Markowitz und Anton Lederer vom Kunstverein Rotor. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Ja.
Sehr gern. Ja, bei zwei Leuten ist es immer interessant, sich zu überlegen, wer was beantwortet. Macht es einfach so, wie ihr euch fühlt. Vielleicht ein bisschen abwechselnd, damit wir ungefähr gleich viel Redeanteil haben. Aber es gibt keine personenzugewiesenen Fragen, weil ihr seid für mich wirklich so ein Duo, wo man schwer auftrennen kann, aber vielleicht werden wir es schaffen, das ein bisschen aufzutrennen. Tatsache ist, man findet einiges über den Rotor im Netz. Über euch als Personen gibt es relativ spärliche Infos. Margarete Markowitz, geboren in Wien, habe ich gefunden, und Anton Lederer, geboren 1970, studierte an der Uni Graz und dann war er schon bald wieder fertig. Alles andere war dann wirklich schon Projektebene und Rotor und so. Und auch Forum Stadtpark teilweise. Ist das nur passiert oder ist euch eine gewisse Privatheit im Netz wichtig?
Ich beantworte mal diese Frage, ja, oder versuche mal eine Antwort. Passiert ist es, glaube ich, nicht. Es steckt schon eine gewisse Haltung dahinter, aber weniger die Privatheit im Netz, sondern einfach die Arbeit und die Projekte in den Vordergrund zu stellen und das Private hint anzuhalten. Also wir gehören zu den Leuten, die quasi keinen Lebenslauf haben oder einen sehr kurzen. Also das ist immer ein Problem, wenn man dann gefragt wird von externen Leuten, bitte schick mir deinen Lebenslauf. Dann ist der immer super kurz und sagt eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast, das Geburtsdatum und vielleicht, wenn es irgendwie weit hergeht, noch wo man ungefähr studiert hat. Und dann kommen schon die Projekte. Also das ist eigentlich immer so gewesen. Wir haben uns überlegt, wenn man so die CVs dann von Kolleginnen und Kollegen anschaut, was die alles reinschreiben und so und wie lang das dann wird, dass das bei uns auch wahrscheinlich eine interessante Länge hätte. Aber ich glaube, das werden wir nie mehr schaffen, das zu rekonstruieren.
Naja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit im Leben, vielleicht geht sich dann noch ein Lebenslauf aus. Wir sind im Vorgespräch draufgekommen, Rotor und Haubentaucher sind gleich alt, 1999 gegründet. Andererseits habt ihr schon vorher gemeinsame Projekte gehabt. So habe ich etwa Aktivitäten wie As Large As Life aus dem Jahr 97 gefunden. Gestartet habt ihr in euren eigenen Räumen, ist das so?
Mhm, das ist so. In der Peinlichgasse 14, die war ja dann auch eine für drei ja, glaube ich, auch recht legendär, weil wir haben in der Wohnung, wo wir heute auch noch immer wohnen, muss man sagen, die Ausstellungen ja produziert eigentlich in einen Ort, in dem wir leben. Und das war für uns eine total spannende Zeit. Es war die Zeit, wo wir auch in Graz studiert haben und darüber hinaus. Und ja.
Am Anfang gab es noch Möbel. Die sind dann mit der Zeit weniger geworden, beziehungsweise mobil geworden. Wir haben sie auf Rollen gestellt und bei den Eröffnungen dann in Räume, die nicht genutzt worden sind. Aber es ist immer karger geworden. Andererseits haben wir dann auch ein mobiles Bett gehabt. Das war auch ziemlich lustig eigentlich, dann mitten in der Ausstellung auch zu schlafen. Und so ein intensives Kunsterlebnis prägt auch irgendwie, ja? Wenn man drei Jahre lang da permanent umgeben ist, die Leute kommen dann in die Wohnung, es ist was sehr Privates, war schon eine starke Zeit, aber es ist dann mit der Geburt unseres ersten Kindes, unseres Sohnes zu Ende gegangen, da haben wir gemerkt, das lässt sich jetzt nicht mehr vereinbaren.
Ja, das wäre dann schon wirklich ein Gesamtkunstwerk gewesen quasi, ne?
Aber es ist sehr nett, weil manche Nachbarn leben noch im Haus von damals und die sagen immer, ich kann mich noch erinnern an das Konzert vom Andy Leikauf im Lichthof. Das war legendär. Oder überhaupt Ausstellungen, die dann halt wirklich bis, das muss man sich so vorstellen, als ein Grund, so wie ein Gründerzeithaus und da war dann der gesamte Stiegenhaus ist dann auch zur Partyzone sozusagen transformiert in eine Partyzone, also in eine Ausstellungseröffnungspartyzone und das war sehr, sehr nett, weil auch die, man muss sagen, auch wirklich allen Nachbarinnen und Nachbarn damals das auch mitgemacht haben. Also es war nicht so, dass das irgendwie ja, so auf Ablehnung gestoßen ist. Das war eigentlich total schöne experimentelle Zeit für uns.
Also die Peinlichgasse hätte sich wahrscheinlich sogar ein kleines Büchlein mal verdient, weil die Andrea Stift-Laube zum Beispiel hat ja dort gewohnt.
Wohnt immer noch.
Wohnt immer noch, okay.
Wir sind sogar drauf gekommen, letzte Woche, dass wir, also ich lebe genau gleich lang in der Peinlichgasse wie sie.
Okay.
Das war total nett. Letzte Woche haben wir das herausgefunden.
Dieses besagte Konzert, das die Margarete angesprochen hat, in unserem Lichthof, den muss man sich sehr klein vorstellen. Das ist ein richtiger kleiner Lichthof, wo eben dann für die WCs und Bäder Licht und Luft reinkommt. Aber der ist ziemlich finster eigentlich auch. Und wir wohnen ja im Erdgeschoss. Und da konnte man durch eines der Zimmer der angrenzenden dann durch ein Fenster in den Lichthof hinaussteigen. Und der Andi Heller mit seinen Bandkollegen und Kolleginnen ist da raus und hat drinnen dann das aufgebaut in äußerster Beengtheit. Und die haben dann halt volle Bulle da drinnen gespielt. Und natürlich war es dann schon nach 10 oder sonst irgendwie. Und irgendjemand aus der Nachbarschaft hat die Polizei gerufen. Und die sind danach gekommen, aber wie die dann aufgekreuzt sind in der Straße, hat das schon jemand gecheckt und der Andi und seine Kollegen haben aufgehört zu spielen und dann sind die rein und haben natürlich das Konzert nicht gefunden. Ja? Weil gesehen hat man es ja in Wirklichkeit nicht, man hat es nur gehört. Ja? Konzert, also wir wissen nichts von dem Konzert. Es war ziemlich lustig. Ja? Es waren viele lustige Begebenheiten auch im Haus und es hat sich von damals auch ein Kunstwerk im Stiegenhaus erhalten vom Arne Rautenberg. Das ist ein aus Kiel stammender Autor und bildender Künstler. Der hat eine permanente Installation im Stiegenhaus, eine Textinstallation. Déjà-vu heißt diese Arbeit. Und die hat sogar in den, jetzt fällt es mir nicht ein, aber so
eine
Publikation geschafft. Ja, also diese offizielle, wo halt die Kulturgüter der Stadt irgendwie abgebildet werden. Ja.
Das wüsste ich gar nicht.
Ja, da lernt man noch was dazu beim Haubendacher Podcast. Was ist denn vom Gründungsgedanken des Rothaus übrig geblieben und was hat sich verändert?
Vielleicht muss man da etwas ergänzen über die Zeit, über die wir jetzt gesprochen haben, von 1994 bis 1999, 97, 99. Da haben wir unter einem anderen Namen gearbeitet, Peinlichgasse 14, Raum für Kunst hat das damals geheißen. Und wir haben den Rotor 1999 im Anschluss eigentlich an diese experimentelle Zeit in der Peinlichgasse und dann beginnend auch in der Kriesgasse 24 war das, glaube ich, gell? Haben wir dann aus diesen sozusagen unseren Lehrjahren auch sowas wie ein erstes Profil, glaube ich, entwickelt. Und ich glaube, für den Rotor damals gibt es schon bestimmte, würde ich sagen, Gründungsgedanken, an denen wir schon, die sich natürlich über die Jahre transformiert haben, aber an denen wir schon noch, glaube ich, festhalten. Das ist sicher die große Liebe zum Süd- und Osten Europas. Also das ist sicher noch nach wie vor einfach ein ganz relevantes Recherchegebiet für uns, also das sozusagen, dass wir unsere Ausstellung sehr oft in einem europäischen, aber nicht in einem west- und zentraleuropäischen Kontext, sondern in einem viel größeren Kontext sehen. Und da waren die Reisen in den Osten Europas und den Süden ganz, ganz relevant. Ich glaube, das ist ein bisschen etwas, was ich sagen könnte. Und ich glaube, was ein zweites ist, wo man nach wie vor drüber nachdenken viel ist auch das, was uns umgibt, also in den Gegenden, wo wir gearbeitet haben, und das waren ja schon sehr vielfältig, wirklich von der Peinlichgasse jetzt bis zur Volksgartenstraße, haben wir an unterschiedlichen Orten in der Stadt auch schon gewirkt. Und ich glaube, dieses Umfeld rund um uns, das sozusagen, man kann das betiteln als den öffentlichen oder sozialen Raum, das ist sicher auch etwas, was wir von Anbeginn mitgedacht haben.
Ja, du hast es gerade gesagt, Margarete, ihr legt einen Schwerpunkt auf Mitteleuropa sowie Südosteuropa. Wo kommt das Interesse her?
Es ist kein Zufall, dass die Margarete jetzt die nächste Reise gerade auch wieder plant nach Sarajevo. Am Montag geht's los. Nach einer längeren Zeit jetzt durch die Pandemie bedingt auch, wo die Reisetätigkeit einfach bisschen eingeschränkt war. Ich glaube, das ist super, wieder mal da nach Sarajevo zu fahren, wo wir, glaube ich, wirklich sehr viel Zeit verbracht haben und viele Kontakte haben und Projekte auch schon durchgeführt haben, sowohl in Sarajevo und anderen Gegenden Bosniens zum Beispiel, als auch dann, dass wir Kunstschaffen von dort nach Graz und Österreich gebracht haben. Aber ich glaube, das Interesse führt sich zurück auf unsere Studienzeit, wo wir Kolleginnen, das waren in dem Fall Frauen, gehabt haben auf der Kunstgeschichte aus Slowenien und die dann irgendwann einmal gesagt haben, ihr fahrt immer für eure Recherchen nach Wien oder ihr fahrt nach Paris oder nach Berlin und sonst wohin. Warum kommt es nicht einmal nach Ljubljana und nach Maribor? Und das haben wir dann gemacht, weil wir überhaupt keine Ahnung gehabt haben, was dort ist, wo diese Städte überhaupt sind. Ich meine, bei Maribor hat man es natürlich schon noch gewusst, aber Ljubljana war gefühlsmäßig sehr weit weg. Und dann war diese erstaunliche Erkenntnis, dass Ljubljana zum Beispiel gleich weit weg ist wie Wien.
Zagreb im Übrigen auch, ne?
Und Zagreb dann auch, ja. Und dann war das schon erstaunlich, ja. Also, dass das in den Köpfen, in unseren zumindest, so weit weg war und sich durch diese ersten Reisen dann stark genähert hat. Und mit jeder weiteren Reise ist dann Ähnliches passiert, dass man gemerkt hat, aha, das ist jetzt irgendwie Banja Luka, das ist irgendwie Novi Sad und dann ist es weitergegangen eben über dann haben wir Kontakte mit Rumänien zum Beispiel
geknüpft, Ungarn, mit Budapest. Ja,
und so weiter und so fort. Also dieses Netzwerk an Kontakten erstreckt sich jetzt im gesamten zentral- und südosteuropäischen Raum. Also aktuell fährt Margarete nach Sarajevo, aber wir haben zum Beispiel auch zwei größere transnationale Projekte in Arbeit mit Partnerorganisationen, wo die eine sitzt in Prag, die andere sitzt in Bratislava. Also das ist irgendwie schon der Raum. Andererseits versucht man auch immer diese Verbindung zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil irgendwie zu bearbeiten. Auch daher ist es jetzt kein Zufall, dass wir intensiv an einem Projekt mit Bologna in Italien arbeiten. Also es versucht irgendwie so einen europäischen Raum aufzuspannen, das, was wir da machen, glaube ich, kann man das so sagen?
Und was uns, glaube ich, vielleicht auch in unserer Arbeit, glaube ich, nachhaltig beeinflusst hat, also diese Beziehung zum Süd- und Osten Europa hat uns, glaube ich, auch in der Kunst etwas beschert, nämlich in der Zeit, muss man sich vorstellen, wo wir begonnen haben, dort hinzureisen, das war Mitte der 90er Jahre, hat es eine massive Transformation einfach gegeben, all dieser Länder. Und einhergehend mit dieser Transformation war natürlich auch die Kunstproduktion anders als in Österreich oder vielleicht auch in vielen anderen zentraleuropäischen Ländern, die ja ganz andere Geschichte haben. Und das hat uns wirklich beeinflusst. Und ich würde sagen, dieser sehr politische Zugang, also damals muss man sich vorstellen, ist ja ein Turbokapitalismus eingefallen in den Ländern, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und auch sehr fragile Situation, auch mit Ex-Jugoslawien war ja noch immer Krieg und so. Also das heißt, diese sozusagen auch Auseinandersetzung mit einer politischen, mit einer gesellschaftspolitischen oder sozialen Frage, das haben wir schon auch, glaube ich, massiv über unsere Recherchen im Süd- und Osten Europas auch dann erlebt. Und ich glaube, das hat unsere Arbeit schon nachhaltig geprägt, glaube ich.
Ja, das war sicher eine spannende Zeit. Ich kann mich erinnern, das erste Mal in Bratislava zum Beispiel, ganz viel Security vor den Lokalen, das hat man bei uns noch gar nicht gekannt. Also das sind teilweise Sachen gewesen, die man erst später dann bei uns erlebt hat. Ordnungswache und sonstige lustige Scherze. Womit ihr euch auch sehr früh und sehr intensiv beschäftigt habt, ist die Ukraine. 2019 zum Beispiel habt ihr mit der Kharkiv Municipal Gallery, mein Englisch ist super, kooperiert. 2021 gab es dann im Rotor eine Ausstellung mit ukrainischen KünstlerInnen. Hattet ihr damals schon eine Vorahnung von dem, was 2022 von Putin und Kollegen losgetreten wurde?
Unsere gemeinsame Geschichte mit der Ukraine geht auch schon einige Jahre. Also du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, vor allem eben diese längere letzte Zusammenarbeit mit Kharkiv, das uns sehr auch interessiert hat und am Herzen gelegen ist und Teil einer Projektstrategie Strategie oder einer Projektlinie auch ist, die wir intern kulturelle Freundschaft nennen. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine Partnerorganisation, mit der macht es Freude, über einen längeren Zeitraum irgendwas gemeinsam zu machen. Mit HKIF hat es so begonnen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort uns eingeladen haben zu einem kuratorischen Workshop. Das war eigentlich der Beginn. Ich weiß gar nicht, wann das war.
Das war noch, glaube ich, verknüpft mit der österreichischen, war das nämlich auch ein...
Mit dem österreichischen Kulturforum gab es dann noch einen Link und so. Und dann auf jeden Fall war ich dann dort und war beteiligt an diesem Workshop mit jungen Leuten aus der gesamten Ukraine sind die gekommen. War super nett und wir haben dort einen unserer ältesten Freunde sitzen in HKIF, ein Künstler, Gamle Zinkowski heißt er, den wir kennengelernt haben, wie Resident Artist in Österreich war, gar nicht in Graz, in Linz, aber im Rahmen eines unserer Programme auch. Und mit dem sind wir irgendwie sehr eng. Und wie damals diese Einladung kam, haben wir uns gedacht, super, müssen wir unbedingt hin, weil das ist auch immer interessant, so Künstler, die einem nahe sind, dass man sich anschaut, in welchem Umfeld leben die, wie schaut deren Studio aus, wie wohnen die, wie ist die städtische Umgebung oder wo immer die halt auch sich aufhalten. Das versucht man auch immer wieder zu verfolgen. Also ich glaube, Leute, mit denen man das zweite Mal in einen Arbeitszusammenhang kommen, sind sehr gefährdet, dass man sie besuchen. Und insofern war diese enge Verbindung dann mit HKIF durch diese kuratorische Geschichte, durch die Freundschaft mit dem Gamle Zinkowski, hat sich das entwickelt.
Vielleicht kann man da auch ergänzend zu dieser Serie, die wir da jetzt eigentlich schon seit wirklich vielen Jahren eigentlich immer nicht so regelmäßig, man kann auch nicht sagen biennal oder so, genau, wenn sich was ergibt, dann kooperieren wir. So, Bologna ist unser nächste kulturelle Freundschaft. Aber was vielleicht da auch relevant ist oder was uns ein Anliegen ist, unabhängig davon, die Szenen kennenzulernen und dann mehr oder weniger selber einen Einblick zu bekommen in die Szenen, geht es auch darum, dass wir die österreichischen Künstlerinnen und Künstler und auch oft die in Graz oder in der Steiermark lebenden Künstlerinnen sozusagen auch mit dieser Szene vertraut machen. Also das heißt, gerade im Fall von HKIF war das wunderschön, weil einfach einige Künstlerinnen, so wie die Helene Tümmel, wer war noch alle mit, die haben einfach auch Residenz.
Studio Asynchron.
Also haben ganz viele auch einen Zeitraum dort verbracht, auch recherchieren können, zum Teil Arbeiten neu konzipiert, sind neu produziert worden. Das ist einfach total interessant. Und das Gleiche ist immer auch sozusagen für die Gegenseite. Also die Einladung wird auch ausgesprochen für die ukrainischen Künstlerinnen, hier dann eine Zeit lang in Graz auch zu sein und sozusagen nicht nur eine reine kuratorische Ausstellung zu konzipieren, sondern dass es auch dass zwischen den Künstlerinnen dann auch in irgendeiner Form zu einem Austausch kommt. Und das ist einfach das, was dann vielleicht für die Ukraine jetzt so besonders war und zu dem Moment, wo wir wirklich vor knapp 3 Jahren oder 2020 haben wir dann die Ausstellung in Graz gezeigt, also zwei Jahre zuvor hat es da eine recht enge Beziehung gegeben, auch von österreichischen Künstlerinnen mit den ukrainischen Künstlern und deshalb war das für uns auch wirklich so ein Schlüsselmoment, wir müssen da was tun, weil uns das auch wirklich so nahe war. Und auf die Frage, ob man gespürt hat, dass dort der Krieg ist. Also ich glaube, das hat man sehr genau gespürt, weil HKIF ist ja nicht so weit weg von der Region Donbass und Luhansk. Und ich denke mir, das war für alle sehr präsent. Und ich glaube, auch viele österreichische Künstlerinnen, die dort überlegt haben, auch hinzufahren, haben das mitgedacht. Also ich glaube, das ist, glaube ich, in der Ukraine sehr wohl ein Kriegsgebiet einfach gewesen. Und es ist auch nicht weit weg von HKIF.
Der Gamle Zinkowski, von dem ich vorhin erzählt habe, bei dem hat man das ganz stark gespürt. Ich würde sagen, im Stadtbild jetzt von HKIF, das ja eine große Millionenstadt ist, weniger, nur an wenigen Punkten vielleicht. Also da ist das Leben eigentlich relativ normal über die Bühne gegangen. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat und beim Zinkowski zum Beispiel in der Weise, dass er über Jahre hinweg, und der Konflikt ist ja schon, oder der Krieg da im Donbass, Jahre gegangen, seine Wohnung aufgemacht hat für Soldaten, die von der Front am Weg zurück nach Hause waren. Also er war da in der Bahnhofsmission, ich glaube, so kann man das nennen, und hat da einmal in der Woche oder alle 14 Tage, glaube ich, Dienst gemacht und dann eben diese zurückkehrenden, frisch traumatisierten Kämpfer irgendwie durch Gespräche und gemeinsames Trinken irgendwie begleitet und immer wieder auch Leuten dann angeboten, dass sie bei ihm zu Hause übernachten, bevor sie dann am nächsten Tag weiter nach Hause fahren. Die Ukraine ist ja ein großes Land, wo die Reisen lang dauern. Und da hat man schon gespürt, und es hat sich auch in seiner Arbeit dann niedergeschlagen, weil er dann Geschichten, die ihm Leute erzählt haben, oft auch in seinen Zeichnungen verarbeitet haben. Der hat so Tagebuchprojekte, wo er jeden Tag eine Zeichnung macht. Und da hat man das sehr wohl gemerkt, wie stark sich das in seiner Arbeit über diese Geschichten niederschlägt. Aber es war irgendwie ein interessanter Widerspruch oder eine Gleichzeitigkeit, eine seltsame, ja, dass man gewusst hat, wenige hundert Kilometer entfernt geht es da rund. Und in dieser Millionenstadt ist eigentlich alles ganz normal, außer man schaut ein bisschen genauer, dann merkt man schon, dass da auch sich was niederschlägt. Ja. Aber was Margarete vorhin erzählt hat, das war wirklich ganz, ganz wesentlich eigentlich und schön zu sehen, dass gerade die Künstlerinnen und Künstler, die in Kharkiv waren, im Rahmen unseres Projekts dort hingefahren sind, oder selbst auch die das dann aus irgendeinem Grund nicht geschafft haben und nur ihre Arbeit mitgeschickt haben, wie zum Beispiel die Veronika Eberhardt oder der Christoph Grill war auch mit, der Bernhard Wolf, die haben alle so eine unglaublich emotionale, enge Bindung von Anfang an gehabt, weil sie einfach ein Bild gehabt haben, gell? Die haben gewusst, was dort war, haben irgendwie in den wenigen Tagen, wo sie dort waren, auch viele Erlebnisse gehabt, auch seltsame. Also die Studie Asynchrom, denen ist ja dann in Kiew irgendwie alles Mögliche abhanden gekommen, gestohlen worden, und haben aber dann interessante Begegnungen gehabt mit der Polizei, eigentlich ganz nette, muss man sagen. Und ich glaube, die haben unvergessliche Erinnerungen mitgenommen aus dieser Stadt. Und das eigentlich führt mich jetzt zu dem Gedanken, warum wir das machen, dass wir versuchen, Künstlerinnen, die in Österreich leben, und Künstler in Städte oder Gegenden des Ostens Europas zu schicken. Aus der eigenen Erfahrung heraus, wir haben 1999 die Gelegenheit gehabt, zum Jahreswechsel 99/2000 drei Monate in Bukarest zu verbringen. Das war damals ein Stipendium oder irgend sowas, wo wir zu zweit hingefahren sind, in einem kleinen Apartment am Stadtrand gewohnt haben. Und diese drei Monate waren unglaublich prägend und stark und interessant. Also wir sind da mit Lebensrealitäten in Berührung gekommen, von denen wir vorher überhaupt keine Ahnung gehabt haben, dass es die überhaupt gibt. Ja. Also die Roma-Communities dort am Stadtrand von Bukarest, wie die leben, wovon die ihr Einkommen beziehen und so weiter und so fort. Das war wahnsinnig spannend und auch zu spüren, unter welchem Druck diese Leute letztlich leben, ökonomisch und so. Und ich habe dann irgendwann einmal begonnen, dieses Bild aufzubauen, dass ich gesagt habe, das ist wunderschön, dass der Staat Österreich über das Kunst- und Kulturministerium sich Studios in New York, London, Tokio und sonst wo leistet. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, im Gegenteil, ich würde auch gerne hinfahren. Aber ein Monat in Tirana ist möglicherweise in einer Biografie, hinterlässt einen stärkeren Eindruck als ein Monat in London. Also ich glaube das eigentlich nach wie vor, dass es so sein kann. Und die Leute, die das hinter sich haben oder die das irgendwie erlebt haben, ich glaube, die würden mir da zustimmen.
Bleiben wir noch kurz bei der Ukraine. Ihr seid einem breiteren, zumindest südösterreichischen Publikum aufgefallen, weil ihr die Briefe von Olia Fedorova für die Kleine Zeitung vermittelt und übersetzt habt, soweit ich das mitgekriegt habe. Mhm. Wie kam es dazu?
Die Geschichte ist so gelaufen. Am 24. Februar, wie dieser, und im Englischen gibt es diesen Begriff Full-Scale War, wofür es im Deutschen überhaupt keine Entsprechung gibt, interessanterweise. Man könnte nur sagen, der totale Krieg, aber das geht nicht. Also Also dieser Krieg in seiner jetzigen Dimension, wie der ausgebrochen ist, da waren wir gerade auf der Teichalm beim Skifahren, Semesterferien.
Am Schlepplift
und waren dann eigentlich nur verzweifelt und haben aber irgendwie unsere Laptops, glaube ich, mitgehabt und sofort irgendwie unseren Freunden und Bekannten dort begonnen zu schreiben und Kontakt aufgenommen eigentlich. Wir haben uns auch überlegt, was sind die ganzen Menschen in der Ukraine, mit denen wir jemals gearbeitet haben, haben so Listen gemacht und denen eigentlich allen geschrieben. Und fast alle haben dann auch sehr schnell geantwortet und begonnen, in der Kommunikation zu treten. Und die Olja Fedorova, die 2-3 Jahre zuvor als Gastkünstlerin einmal einen Monat in Graz war und mit der wir dadurch vielleicht eine besonders enge Beziehung auch aufgebaut haben, hat dann einen ersten Brief geschrieben oder uns weitergeschickt. Sie hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, Schatz, das habe ich geschrieben über das, was ich jetzt da aktuell erlebt habe. Da könnt ihr dann ein bisschen das nachempfinden. Und wie wir das dann gelesen haben, waren wir sehr berührt durch diesen unmittelbaren Bericht einer Augenzeugin und haben uns dann gedacht, vielleicht interessiert das andere Leute auch noch. Und die kleine Zeitung war eigentlich dann relativ sofort bei der Sache und haben gesagt, ja, das ist sehr interessant, also dass es da diese Stimme gibt. Und so ist dann da eine Serie draus geworden. Jetzt halten wir bei Brief 18. Also 18 Briefe hat es gegeben. Die Olja
muss man auch sagen. Ja. Mittlerweile ist die Olja auch, also ich glaube, sie war 3 Monate in Haki, auch zu der Zeit, wo Haki wirklich schwer beschossen wurde. Und im Juli hat sie dann aus ihren privaten Gründen eigentlich dann auch Haki verlassen und lebt seit Sommer in Graz auch. Mhm. Mit ihrer Mutter. Ihre Mutter hat sie nach Graz begleitet.
Und den 2 Katzen.
Und 2 Katzen, genau.
Ja, noch ein bisschen Ukraine. Dann gehen wir wieder vielleicht ins Annenviertel zum Beispiel. Aber ein bisschen Ukraine noch. Im März 2022 war im Standard zu lesen, der Rotor wird Teil einer Initiative des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Die Flüchtlinge aus der Ukraine, die selbst in der Kunst- und Kulturszene tätig waren, in Graz betreut und weitervermittelt. Mit dem Aufbau eines Mentorinnen-Systems werden die Künstlerinnen und Künstler an Personen oder Kulturinstitutionen verwiesen, die sie darauf weiter betreuen. Aha. Jetzt bin ich kein Insider, aber gehört habe ich nichts mehr davon. Was hat sich da entwickelt? Was läuft da? Wie aktiv ist das?
Siehst du, da hast du unseren letzten Newsletter nicht bekommen oder nicht gelesen. Das heißt, ich kann das ganz kurz vielleicht auch erzählen. Die Initiative ist von 3 österreichischen Kunstinstitutionen eigentlich ausgegangen. Das war einerseits Transit Austria, das war Büchsenhausen in Innsbruck und wir und muss man sagen, von Anbeginn an auch mit unseren Kolleginnen aus dem Ministerium, aus dem Kunstministerium, Kunst- und Kulturministerium. Und überlegt wurde eigentlich von Anfang, dass wir gesagt haben, wir wollen den Künstlerinnen einfach auf Augenhöhe begegnen, die das Land verlassen müssen. Und wir haben dann eigentlich des Ministeriums, das 2 Programmschienen, sehr einfache Programmschienen sofort etabliert hat, nämlich ein 3-monatiges Stipendienprogramm und Projekttopf, wo man Projekte einreichen kann. Und wir sind so vorgegangen, die Künstlerinnen, die in Graz angekommen sind, haben wir je nachdem, was sie für Arbeit gemacht haben, muss man sagen, also ob sie jetzt als Fotografinnen tätig waren, in der Malerei, in den unterschiedlichsten auch Genres, muss man sagen, weil wir betreuen ja nicht nur die bildenden Künstlerinnen, sondern genauso auch Performerinnen, Literatinnen. In der Musik ist es so, dass es die Kunstuniversität in Graz eine unglaublich große Rolle spielt und die Musikerinnen super angedockt sind an die Kunstuni. Aber wir haben das eigentlich dann so versucht, auch vor allem in Graz ist vielleicht auch ein bisschen klein, ja, das ist ein Unterschied zu Wien, weil Wien sind natürlich sehr viele Künstlerinnen angekommen und in Graz war die Personenanzahl dahingehend überschaubar, dass wir wirklich versucht haben, für alle Künstlerinnen auch eine Partnerinstitution auch zu finden oder Kuratorinnen, zum Teil auch Künstlerinnen, die Künstlerinnen einerseits begleiten in Fragen des täglichen Lebens, kann man sagen, und manchmal einfach auch in ihrer eigenen künstlerischen Arbeit. Also das heißt, dass nicht nur das Office Ukraine für sie sozusagen Unterstützung ist. Wir haben ja alle 2 Wochen organisieren wir sowas wie ein Open House. Das ist für alle ukrainischen Künstlerinnen, aber auch für alle österreichischen interessierten Personen offen. Und da sind einfach wunderschöne Projekte entstanden. Wir haben eine Riesenliste in Graz und der Steiermark an Projekten, die entstanden sind. Also ich glaube, wir haben sicher 50 Auftritte gehabt im letzten Jahr, wenn nicht mehr, von diesen ukrainischen Künstlerinnen. Und wir versuchen das jetzt auch im Jahr 2023 wieder zu intensivieren und sind ein Team von 5 Personen, die im Office arbeiten und genau diese Arbeit auch leisten. Und was schön ist, dass es vielleicht all along dann einfach auch in die Grazer Kunstszene einfach dahingehend einfließt, dass es einfach keine extra Programme mehr für die Künstlerinnen geben muss, sondern dass sie einfach auch Teil der Kunstszene werden. Also das wäre für uns halt einfach auch, also falls der Krieg noch sehr lang dauert, werden sich sicher ein oder die andere überlegen. Meistens sind es ja auch weibliche Künstlerinnen, die hier sind. Also das heißt, die sind ja der größere Anteil an Frauen. Und ich denke mir mal schauen, schön wäre es, wenn sie einfach da, wenn es da ein Selbstverständnis einfach gibt. Und man muss sagen, die Grazer Kunstszene wurde jetzt durch diese Künstlerinnen schon sehr bereichert, weil die bringen zum Teil schon sehr unglaubliche Werkzyklen auch mit, also und Kenntnis, und wirklich sind zum Teil sehr, sehr großartige Künstlerinnen, die wir da betreuen dürfen.
Wir machen einen Austausch. Ich bestelle euren Newsletter, ihr bestellt meinen. Das Publikum bestellt sich auch den Rotor Newsletter und gerne auch den Haubendorfer Newsletter. Rotor findet man auf rotor.mur.at, nehme ich an. Und das ist sicher keine schlechte Idee, weil ich habe den Newsletter natürlich nicht bekommen und nicht gelesen. Was ich aber natürlich weiß, ist, dass ihr in der Volksgartenstraße residiert. Und was ich auch weiß, ist, dass ihr eigentlich das Annenviertel, diese mehr oder weniger virtuelle Gegend zwischen Grießplatz und Lendplatz, erfunden habt, sagt man. Wie, warum, wieso?
Der Begriff, die Gegend.
Die Gegend war schon da, ja.
War schon da. Aber uns ist aufgefallen mit Fortdauer, mit der wir dort tätig waren, also seit 2007 sind wir ja sehr knapp an der Annenstraße dran, an dem Eck da, Volksgartenstraße, Orfeumgasse. Und schon davor, aber vielleicht dann noch verstärkt, ist uns aufgefallen, dass die Annenstraße als Bezirksgrenze zwischen dem 4. und 5. Bezirk auch so eine unsichtbare Trennlinie ist. Das wird am normalen Passanten, einer Passantin oder so nicht wirklich auffallen, aber Leute, die dort wohnen, speziell die dann dort irgendwelche Sachen in der Gegend vorhaben zu tun, die merken dann plötzlich, dass sie mit zwei verschiedenen Behörden vielleicht zu tun haben, je nachdem, ob sie auf der rechten oder linken Seite der Annenstraße was machen wollen, und manche Sachen gehen dann links leichter als rechts und so. Also es ist ganz seltsam. Und irgendwie war das eine Trennlinie, wo wir darüber nachgedacht haben, was die im urbanen Raum kann oder auch macht, diese unsichtbare Grenzlinie. Und das war dann gepaart damit, dass oft Menschen, die mir dann gefragt haben, ja, wo ist das eigentlich, wo du da wohnst, so gewisse Schwierigkeiten gehabt, um das zu beschreiben. Ja, also wenn sie dann da in einem Straßenzug hinter der Annenstraße vielleicht gewohnt haben, dann nicht so genau das sagen haben können, wie zum Beispiel Leute rund um den Lendplatz oder so, die dann gesagt haben, ja, das ist das Lendviertel oder Griesviertel und so. In der Absicht, diese urbanen Fragen zu beschreiben und drüber nachzudenken, haben wir dann ein Projekt ins Leben gerufen mit einer sehr lieben Freundin und wunderbaren Theoretikerin, mit der Elke Krasny zusammen, Wienerin, die uns da begleitet hat. Und in dem Nachdenkprozess ist dann diese Denkfigur entstanden, dass wir gesagt haben, wir nennen das Projekt Annenviertel, um über diese Fragen und viele andere, die in so einer Gegend der Transformation, also wo es eben gewisse Bautätigkeit gab, die jetzt fast vorbei ist, vor dem Hintergrund, dass eine gewisse Verdrängung stattgefunden hat durch diese Bautätigkeit der Bevölkerung, die bis dato dort war, und auch vor dem Hintergrund, dass es irgendwie so ein in der Wissenschaft, in der Städtewissenschaft sagt man, Gentry. Ankunftsstadt, also. Eine Ankunftsstadt ist, ja, eine Ankunftsstadt, also Arrival City, das ist dieser Begriff, also die Ankunftsstadt für diese Zone, wo die Migrantinnen andocken und ihre Shops haben und ihre Kulturzentren, Gebetsräume und Ähnliches, das ist ja alles dort reichlich zu finden. War dann der Begriff eigentlich eine Denkfigur, um drüber nachzudenken? Und siehe da, in kurzer Zeit hat sich diese Denkfigur verselbstständigt. So könnte man das sagen.
Obwohl ich gerade nachgedacht habe, die Arrival City oder diese Frage nach der Ankunftsstadt ist eigentlich dann in diesen vielen Jahren der Beschäftigung des Annenviertels eigentlich entstanden. Also auch dank dessen, dass wir über größere Projekte im öffentlichen Raum auch wirklich vertiefende Recherchen machen haben können. Und dann sind wir einfach wirklich draufgekommen, das ist richtig interessant, dass zum Beispiel so eine Gasse wie die Pflastergasse deshalb Pflastergasse heißt, weil die Wanderarbeiter, die Italienischen im 16. Jahrhundert da waren, um die heute
Innenstadt
zu bauen, die wunderschöne UNESCO Protected Inner City sozusagen. Und es waren damals aber auch schon Wanderarbeiter und aber auch schon diese, sagen wir so, vertiefenden Recherchen haben uns dann eigentlich ganz viel auch eröffnet und für unsere Arbeit waren die, glaube ich, oft ganz wichtig. Das war ein Projekt mit der Christina Lecco, wo es um die eigentlich eine vergleichende Geschichte der die Migrationsgeschichte und die Arbeiterinnengeschichte, weil in den beiden Bezirken, die der Anton genannt hat, das Gries und das Lent, also das ist bei zwei Bezirken Gries und Lent, waren ja auch
die klassischen
Arbeiterbezirke, ja, genau, das wollte ich sagen. Und das ist einfach, also es gibt sehr viel Raum, um hier auch weiterhin zu wirken, finde ich, weil wir einfach durch diese Transformationen auch der Communities, muss man sagen, also wenn man den Kriegsplatz auch sich angeschaut hat über die letzten 10, 15 Jahre, wir waren nicht ganz am Anfang mit dem Raum für Kunst sehr nah am Kriegsplatz, also vielleicht näher am Kriegsplatz als am Landplatz. Und da muss man sagen, das ist total interessant, wie sich da auch die Stadt eigentlich ständig verändert und dass Stadt auch in Veränderung ist. Das finde ich was total Interessantes. Also, dass es was nicht Statisches ist, weil ja dann oft so ein Kampf ist, ja, und das muss so bleiben. Oder also das muss gar nicht so bleiben, eigentlich.
Ich denke, am Kriegsplatz darf sich ruhig was ändern.
Das ist keine Frage. Ich finde das auch ganz wichtig. Also.
Aber das war wirklich erstaunlich, um zurückzukommen noch einmal, wie schnell dieser Begriff dann aufgenommen worden ist. Das hat uns überrascht, ich glaube viele anderen Leute auch. Nach einem halben Jahr, also wir haben das irgendwie 2009, kann das stimmen, ungefähr das erste Mal verwendet in einem Text oder so oder als Projekttitel. Annenviertel, die Kunst des urbanen Handelns, hat es damals geheißen. Und das war dann eine Reihe mit der Elke Krasny, wo Menschen, die im Viertel wohnen oder dort arbeiten, durch die Stadt geführt haben und erzählt haben, was sie da machen oder wie sie das sehen und was sich da alles ergibt für sie. Dann kleinere Kunstsachen vielleicht auch im öffentlichen Raum und so. Also gar nichts Großes in dem Sinn. Und siehe da, ganz schnell ist das irgendwie aufgenommen worden. Und wenn man dann nach 2 Jahren jemandem gesagt hat, Annenviertel, ja, sicher Annenviertel, und kein Mensch hat geglaubt, dass es vor 2 Jahren den Begriff noch nicht gab. Ja, also das
er wirkt eigentlich recht organisch quasi. Mhm. An der Stelle kann man ruhig ein bisschen Werbung machen für den Kollegen Wolkinger mit der Annenpost und den Studis, die da immer brav schreiben. Gibt immer wieder Diskussionen, ist das jetzt echt noch Annenviertel? Aber auf jeden Fall ist das auch sehr lesbar, annenpost.at.
Absolut, ja. Absolut.
Ist auch, muss man sagen, aus einer Projektkooperation entstanden. Also die Annenpost ist auch ein Teil eigentlich des Annenviertel-Anfangsprojekt, muss man echt sagen. Das ist, das war damals der Stefan Schmitzer, der die ersten Annenpost kleinen
noch in einer gedruckten Form
gemacht hat. Ja,
jetzt gibt es dann bald wieder gedruckte Ausgabe ausnahmsweise einmal. 2023 feiert quasi Graz 2003 noch einmal so eine kleine Rückschau. Ihr wart da beteiligt mit Real Utopia. Der Haubendacher war damals eher kritisch dem ganzen Marketing gegenüber. Was war denn gut 20 Jahre später am Jubeljahr und was hätte man vielleicht dann doch anders oder besser machen können?
Also, ich bin ja vielleicht nicht ganz unbefangen, gell, in der Beantwortung deiner Frage, weil ich doch 3 Jahre lang, glaube ich, vorab im Programmbeirat des Programmdirektors Wolfgang Lorenz sitzen habe dürfen und sozusagen die Entwicklung vieler Projekte auch echt erlebt habe. Und ich muss ehrlich sagen, dass es für Graz sicher ein extremer Boost war, also für die Stadt ganz sicher, also für die Kunst- und Kulturproduzentinnen. Und ich glaube, jetzt auch in der Nachschau, ich glaube, es ist nicht ganz falsch gemacht worden. Es waren nämlich sehr viele Grazer und ich würde sagen österreichische Kunst- und Kulturinstitutionen im weitesten Sinn beteiligt, diese Projekte auch zu tragen und zu entwickeln. Und das ist nicht immer so. In den Kulturhauptstädten wird irrsinnig oft auch top-down eingeladen und wird viel mehr international entwickelt. Und ich glaube, das hat der Kunst- und Kulturszene gut getan. Und man muss auch sagen, so eine, das haben wir letztens auch besprochen, Anton und ich, eben so eine Reflexion, die Kulturhauptstadt fällt nicht vom Himmel. Es hat vorher einfach eine Vorgeschichte. Und wenn man sich die Bewerbungsunterlagen vielleicht auch noch einmal dazu anschaut, also nicht nur so das Programm, was dann sozusagen entwickelt wurde, sondern auch die Bewerbungsunterlagen, da wurde einfach aufgebaut, auch auf den süd- und osteuropäischen Kontakten, der Literaturszene etc. etc. Also es ist ja, sind ja schon auch viele Personen, die vorab gewirkt haben, involviert gewesen. Und ich glaube, was auch gut war, dass viele damals auch wirklich sagen, jüngere Initiativen, wenn man ans Theater im Bahnhof zum Beispiel denkt, die haben einfach die Eröffnungsgala dann auch choreografieren dürfen. Das sind schon so Setzungen gewesen, die finde ich, die waren schon irgendwie schon auch wichtig und riskant vielleicht für so eine Kulturhauptstadt. Und ich finde, da haben sie eigentlich oder wir alle eigentlich vielleicht etwas nicht so Schlechtes hinkriegt, aber ich glaube, der kritische Punkt so im Nachhinein jetzt ist vielleicht der, dass natürlich immer so, sagen wir so, eine Riesenambition gibt im Rahmen so einer Kulturhauptstadt. Unglaublich viel will man da einfach. Und das hat uns, glaube ich, schon auch ganz viele Kunstinstitutionen, große Häuser einfach auch beschert, wie auch das Kunsthaus, künstlerische Setzungen wie die Murinsel, die ja im Prinzip ja keine institutionelle Entwicklung, aber sehr viele auch Gebäude wurden entweder renoviert oder adaptiert oder erweitert oder auch neu gebaut. Und ich glaube, das war unglaublich ambitioniert. Und ich glaube, dass vielleicht ein bisschen modester umgehen hätte können, weil dann hätten wir auch weil braucht schlussendlich dann auch nach 2023 ein Programmgeld und ich glaube, da hat es dann ein Riesenloch gegeben. Also sozusagen, wie geht man um mit all den Strukturen, die man dann erweitert hat oder auch gebaut hat? Wer sind dann die Träger? Beim Kunsthaus war bis zur Eröffnung eigentlich nicht ganz klar, wer ist die Trägerinstitution überhaupt davon? Ist das angegliedert ans Universalmuseum Ioneum oder nicht? Oder, also es hat eigentlich viele offene Fragen gegeben, vor allem, was passiert eigentlich danach? Und ich glaube, wenn man es noch einmal tun würde in dieser Dimension, dann müsste man sich sicher ein bisschen überlegen, was ist substanziell auch für die Stadt leistbar allalong. Ich glaube, das ist etwas, wo ich sage, da wäre ich sicher kritisch, also von dem, obwohl es, ja.
Also, dass man sich genauer überlegt, wenn man schon jetzt Sachen bauen oder erweitern oder vergrößern will, wozu sind diese ganzen Sachen? Ist es ein Museum? Ist es eine Konzerthalle? Was macht diese Räume im Berg zum Beispiel, wofür sind die, wofür ist die Insel, wofür ist die Listhalle? In manchen Punkten Fragen, die bis heute nicht geklärt sind. Ja? Also diese 10 Bauwerke, die damals entstanden sind oder eben Erweiterungen, haben eine Menge an Fragen nach sich gezogen, die zum Teil bis heute nicht wirklich beantwortet sind.
Und weil du gefragt hast, auch dass du selber, da musst du vielleicht dann noch mehr vielleicht auch erzählen, deine kritische Haltung sozusagen zu Graz 2003, die du damals sozusagen formuliert hast, wäre das auch interessant für mich, nochmal nachzudenken darüber, die kritischen Stimmen sich anzuschauen. Von vor und während 2003 ist sicher diese Frage nach der Balance zwischen Programmbudget und dann Budgets für Marketing und Presse. Und das steht nicht, das kann keine Institution heute zum Beispiel leisten. Also eine Institution wie Rotor hat eigentlich auch dahingehend der Politik entwickelt, dass wir sagen, wir finanzieren eigentlich nicht die Auftritte in einer Zeitung unserer Ausstellungen, weil wir einfach uns das nicht leisten können. Wir sind dieser Meinung, dass das Geld, das wir in dem Fall hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln natürlich lukrieren, ganz egal, ob es von kommunaler bis zu europäischer Ebene ist, das soll hauptsächlich in die Kunst und Kultur fließen. Und dieser Teil sozusagen, der ins Marketing fließt, glaube ich, bei kleineren und mittleren Institutionen, der ist wirklich gering, weil er uns einfach für die Programmatik abgeht. Und ich glaube, das hat man dort einfach auch gemerkt, dass wenn du so ein großes Teil wie Graz 2003 auch wirklich international positionieren willst, und das ist natürlich gelungen, dann brauchst du unglaubliche Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. Das können wir heute zum Beispiel alle nicht leisten, glaube ich. Selbst die Großen tun sich da schwer.
Ja, also weil du mich direkt angesprochen hast, nur ganz, ganz kurz. Ich habe das Jahr sehr kritisch begleitet, weil ich ja geglaubt habe, dass die Rolle einfach auch wichtig ist, dass da jemand irgendwie mal zwischendurch lästig ist, weil du hast ja in so einer Situation auch Medienkooperationen, die ich immer sehr kritisch betrachte. Das heißt, die ziehen einmal alle mit. Da hast du eh schon deine ganzen Zeitungsstrecken, dann hast du eben sehr viel Marketingbudget und ich komme eh aus der Werbeszene. Also grundsätzlich verstehe ich schon, warum man sowas auch bewerben muss. Können wir dann eh drüber nachdenken, ob 2020, 2021 da vielleicht sogar zu wenig passiert ist. Ja? Ich glaube, dass da zwar sehr unterschiedliche Konstruktionen eigentlich. Und was ich dann tatsächlich positiv gesehen habe, war, dass sich wirklich die Stimmung in der Stadt geändert hat. Nicht nur in der Kunst- und Kulturszene. Dort vielleicht eh nicht immer. Da waren eh sehr viele auch sehr kritisch, nämlich alle, die nicht zum Zug kommen sind zum Beispiel. Es liegt in der Natur der Sache. Aber die Stimmung in der Stadt war jahrelang deutlich spürbar einfach cooler, besser. Ihr habt schon vorher Ljubljana angesprochen. Es war so ein bisschen ein Spirit einer kulturell spannenden Stadt. Plötzlich waren halt da ganz viele Touristen und Touristinnen in der Gegend, die Moorinsel fotografiert haben, was letztlich nichts bringt, aber wurscht. Ich glaube, dass das irgendwann wieder nachlassen hat. Irgendwann hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt sind wir eigentlich wieder dort, wo wir vorher waren. Wir sind jetzt keine Pensionisten und Pensionistinnenstadt mehr. Das geht sich eh nicht mehr aus. Wir werden immer von einem jungen studentischen Publikum geprägt. Aber dieser positive Spirit, da haben wir echt gedacht, okay, da habe ich mir vielleicht ein bisschen vertan. Das war schon super. Lasst natürlich auch irgendwann wieder nach. Ich sehe es trotzdem immer noch sehr, sehr kritisch, weil es einfach so, es war immer so Feuerwerk-Dingsbums, immer so auf die Trommel hauen. Und da ist mir eigentlich 2020, 2021 ein bisschen sympathischer gewesen. Das waren eine unglaubliche Fülle von Projekten, noch ein bisschen mehr lokal, finde ich. Also da hat man dann keine Rapper aus Hamburg einfliegen müssen, obwohl ich ein großer Fan der Rapper aus Hamburg bin. Aber ja, aber man kann es da eh nie ganz richtig machen. Ich habe halt manche der handelnden Personen auch nicht sehr charmant gefunden. In 2003. Aber das ist halt eine Geschmackssache. Wir müssen nur leider ein bisschen schon ins Finale gehen. Vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Folge dieses Podcasts, weil ich habe tatsächlich noch sehr, sehr viele Fragen. Aber wir machen es mal so wie immer. Am Ende gibt es den Word Rap. Ihr müsst das jetzt einfach abwechselnd machen, hätte ich gesagt. Mhm. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Klimt oder Schiele?
Schiele.
Lent oder Gries?
Lent.
Wenn Rotor eine Band wäre, würde das wie klingen?
Laut.
Okay, also so wie der Andy Heller damals. Im Urlaub in Barcelona, sagen wir mal, schon wieder eine Ausstellung anschauen oder doch lieber ein Badetag?
Ausstellung.
Im Nachhinein könnt ihr es ja verraten, Graz 2003 oder Graz 2020, 2021. Wer beteiligt war es bei beiden Sachen?
Schwere Frage.
Ja, man muss sich entscheiden.
Schnell. Ohne nachdenken.
2020, glaube ich auch.
Mhm. Okay. Anton, rot oder schwarz?
Rot.
Sehr gut. Richtige Antwort, also eigentlich lauter richtige Antworten. Herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Alle Fragen, die mich sonst noch interessiert haben, machen wir jetzt off records und schreiben sie dann einfach auf die Website. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Ulla Kurika, die unsere Signation spricht. Vielen Dank an die Herrschaften von Das Pod, die diesen Podcast produzieren. Aber vor allem eben vielen Dank an Anton und Margarete und an unser wertes Publikum. In wenigen Wochen gibt es die nächste Folge. Bleibt's dran und bis bald.
Danke für die Einladung. Okay. War sehr nett, wirklich.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.